Dann hat die Katharina Gabel aus unserem Team die User-Tests macht, die die Research quasi leitet, und dass ich angefangen in einer Nacht- und Nebel-Aktion so eine Whiteboard-Wand, die wir haben, einfach mal mit Zitaten vollzuschreiben. Zitate von aus User-Tests von Ratsuchenden, was sie rausbekommen haben und warum sie das, was sie machen, schätzen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Nicole Draxler. In Österreich ist es so, dass viele Menschen ihre Angehörigen pflegen. Und es ist aber immer noch ein Tabuthema. Man spricht darüber nicht und man möchte auch nicht eingestehen, dass man eventuell Hilfe braucht. Und dann holt man sich wirklich meistens nur die Hilfe, wenn es absolut notwendig ist und vielleicht auch, wenn es bereits zu spät ist. Und Nicole Draxler versucht das eben zu beheben. Sie versucht, Prävention zu leisten. Und das alles mit der App Alles Klarer. Alles Klarer ist eine Plattform, die pflegende Angehörige mit professioneller Begleitung verbindet. Und das Ganze ist komplett anonym und es ist auch kostenlos und jeder kann es vom Handy aus machen. Und wir sprechen im Gespräch über eben dieses Thema, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, warum es ab und zu noch ein Tabuthema ist, warum man sich auch Hilfe holen sollte, wie lange solche Gespräche auch dauern und was sie sich für die Zukunft wünscht. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Nicole Draxler. Noch ein kurzer Hinweis, falls du Alles Klarer testen möchtest, findest du in der Beschreibung einen Zugangscode. Welchen Sinn erkennst du bei dem, was du tust, Nicole?
Ich erkenne ganz viel Sinn, weil das, was wir machen und das, was ich täglich mit meinem Team umsetzen darf, betrifft letztlich alle Familien in Österreich oder eigentlich in der ganzen westlichen Welt. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir machen, dass das braucht. Und das gibt mir täglich Sinn.
Wann ist dieser Sinn gekommen? Wann ist alles klarer für dich in die Welt getreten oder bei dir in die Welt getreten?
Bei mir ist das Thema pflegende Angehörige im Sommer 2020 in die Welt getreten. Und retrospektiv auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene bei uns im Privaten, in der Familie, wo meine Mama ins Krankenhaus gekommen ist, um neue Hüften zu bekommen. Und ich ganz kurz in ihre Rolle schlüpfen durfte. Und wir gleichzeitig gemeinsam mit den Pflegeorganisationen ein Forschungsprojekt gestartet haben mit der Fragestellung, wer sind pflegende Angehörige und kann man pflegende Angehörige mit Digitalisierung unterstützen? Und ja, das war ein Startschuss für das Thema, glaube ich, in meinem Leben. Und so hat die Rolle meiner Mutter einen Namen bekommen. Und so ist uns bewusst geworden, dass es in fast allen Familien diese Rolle einfach gibt, sie ist selbstverständlich übernommen wird und sie auch mit sehr starken Belastungen verbunden ist und man damit Digitalisierung sehr wohl unterstützen kann. Genau, das war der Startschuss für Alles Klarer auch.
Stand die Idee von Anfang an fest oder gab es am Anfang ganz andere Idee, wie alles klarer sein könnte?
Ich glaube, es gab ganz viele Ideen. Also wir haben gestartet mit einem Forschungsprojekt, eben, wo wir uns gemeinsam mit den großen Pflegeorganisationen, aber auch mit der Karl-Landsteiner Uni, mit der Uni Wien gemeinsam angeschaut haben, wer sind pflegende Angehörige, was macht diese Rolle aus, welche Bedürfnisse, welche Herausforderungen haben Menschen, die diese Rolle annehmen, in welchen Situationen befindet man sich da? Und dann haben wir klassisch einen Design Thinking Workshop draufgesetzt, mit der Zielsetzung, da mit der Idee rauszukommen, die wir dann umsetzen, ins Leben rufen und ja, damit quasi eine Lösung anbieten. So schnell war es dann nicht. Wir hatten eine Vielzahl von Lösungen. Eine davon hieß tatsächlich Clara. Also aus diesem Workshop, den wir damals aufgesetzt haben, ist der Name inspiriert worden oder der Name ist letztlich geblieben. Und so wie es oft in solchen Prozessen ist, kommt dann immer der Ruf, dass man braucht die Lösung und die super Lösung und man könnte doch all diese schönen Lösungen, die in dem Workshop rauskommen, sie noch zusammenbringen und sie noch größer machen. Und wir haben dann viele Wochen damit verbracht, das eigentlich wieder das Ganze einzudampfen und kleiner zu machen und nochmal in die Daten zu schauen, nochmal in alle Interviews zu schauen, um dann rauszubekommen, wir haben auf einer psychosoziale Ebene, eine emotionale Ebene in dieser Rolle des pflegenden Angehörigen, die immer da ist und die immer mitschwingt, weil ich hohe Verantwortungen für eine sehr nahestehende Person übernehme und das einfach emotional belastend ist, mal weniger, mal mehr. Und dann stehe ich aber auch vor den Herausforderungen, dass ich die richtige Information zur richtigen Zeit auf meinen individuellen Fall hinuntergebrochen bekomme. Und das war eigentlich dann dieses Mini-Bedürfnis, wenn man so will, bei dem wir angefangen haben und angedockt haben und gesagt haben, ja passt, das war dann die nächste Idee. Und die letzte Idee, die mit dem Stadium geblieben ist, sagen wir machen eine Plattform, die spuckt immer die richtigen Informationen raus. Damals im Herbst 2020, als all die KI-Modelle jetzt auch noch nicht so weit verbreitet waren wie heute vielleicht, aber sie heute auch weiter Limitierungen haben. Und wir damals schon gesehen haben, die Technik schafft das nicht. Also wir haben auch nicht die Datenbasis, um einen Algorithmus valide zu füttern. Und das war dann letztlich die letzte Iteration, um zu sagen, okay, wenn die Technik das nicht kann, Menschen können das. Wir haben tausende Menschen draußen, damals an mobile Pflegekräfte gedacht, die gehen in den Haushalten ein und aus, die kennen die Situationen, die wissen, was man tun sollte und welche Möglichkeiten man denn hat und die können auch 5 Schritte vorausdenken. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann verbinden wir halt die, dann machen wir so ein Tinder, ein klassischer Tinder-Ansatz, der auch in jedem guten Innovationsprojekt rauskommt. Als Idee und dann verbinden wir die Ängste haben, die Sorgen haben, die Fragen haben, mit denen, die Antworten haben und die da auch begleiten können und die einfach wissen, worum es geht. Und so ist das die Grundidee der Online-Beratung und Begleitung von Alles Klarer, der bis heute Kern von Alles Klarer ist. Und so einfach die Idee und so herausfordert man dann die nächsten Schritte. Aber genau, es war nicht eine Idee, aber das ist dann die Idee, die geblieben ist.
Warum habt ihr immer weitergemacht?
Weil der Bedarf massiv ist. Weil wir knapp über 1 Million Menschen in Österreich haben, die diese Rolle einnehmen und die Unterstützung brauchen oder oft in Situationen sind, die wo sie Unterstützung brauchen und wir in unseren Familien bis zu 80% der Pflege und Betreuung abdecken. Damit sind wir Familien systemisch und gesellschaftlich eine massive Säule und Basis für unsere Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem. Und wenn wir zusammenbrechen, dann bricht alles zusammen. Und das ist, glaube ich, die Motivation, die bei uns allen dabei ist, zu sagen, wir brauchen Unterstützung der Familie, wir brauchen Entlastung der Familien im Bereich Pflege und Betreuung. Heute schon und in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch viel mehr. Und Digitalisierung hat einfach das Potenzial, Neues zu verbinden, hat das Potenzial, Brücken zu bauen, die sonst vielleicht nicht da sind, die aber Familienstrukturen entsprechen und neue Zugänge zu bieten. Und das wollten wir nutzen und nutzen wir ganz gut und ganz smart in Alles Klarer und sehen da, wenn Ratsuchende in Alles Klarer finden, dann kriegen sie die Unterstützung, die sie brauchen und die Begleitung auch, die sie brauchen und die Sicherheit, die sie brauchen in ihrer Rolle und diese Rolle, die wir ja alle auch oft gern einnehmen, weil man gern zurückgibt, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, weil es um die Mama geht, um den Partner geht, um die Kinder geht, die Unterstützung brauchen. Weil diese Rolle will man ja gern einnehmen, aber man braucht halt auch Selbstunterstützung, weil man für viele Aufgaben, für viele Fragestellungen, für viele Entscheidungen nicht ausgebildet ist und wenn man da eine professionelle Begleitung hat, die einem die Sicherheit gibt, gute Entscheidungen zu treffen für die eigene Situation und für die Situation der nahestehenden Person, dann ja, dann ist das ein Faktor, der treibt. Und ich kann mich erinnern, das kommt mir jetzt eigentlich zum ersten Mal seit langem wieder, dass wir haben gestartet in so einem ganz kleinen Büro und es gibt natürlich immer Ups und Downs. Und da war mal wieder so eine Down-Phase, wo die Frage war, werden wir das je schaffen, dass wir das irgendwie so am Boden bringen und das dann auch wirklich, also Zielsetzung ist, dass alle Menschen in Österreich kostenlosen Zugang zu dieser Beratung und Begleitung bekommen. Und dann hat die Katharina Gabel aus unserem Team die User-Tests macht, die die Research quasi leitet und dass ich angefangen in einer Nacht- und Nebel-Aktion so eine Whiteboard-Wand, die wir haben, einfach mal mit Zitaten vollzuschreiben. Zitate von aus User-Tests von Ratsuchenden, was sie rausbekommen haben und warum sie das, was sie machen, schätzen. Und ja, sowas gibt dann Motivation, wo man sieht, okay, dass das, was man da gemeinsam mit vielen, vielen Partnern schafft, ergibt Sinn und bringt Wirkung dort und sozusagen Impact dort, wo er gebraucht wird.
Welches Bewusstsein würdest du dir in der Gesellschaft wünschen?
Aus der Rolle heraus, die ich gerade habe, also mit Alles Klare heraus jetzt, im Bereich der Pflege und Betreuung, das Bewusstsein, dass wir alle gut altern wollen und dass es zum gut altern können viele Themen gibt, die man angehen muss und dass zum gut altern die Unterstützung der Familie, Freunde, Nachbarn, Community, wenn du so willst, einen großen Beitrag irgendwie leistet, gerade in unserem System und dass diese Community um ältere Personen ja einen Wert schafft in der Arbeit, die sie machen und dabei auch unterstützt werden können und dass diese Unterstützung nicht nur eine Bürde für das System sein kann, sondern dort genauso Mehrwert schaffen kann.
Nehmen das oder was braucht es auch für ein Bewusstsein, um Hilfe anzunehmen? Weil es ist ja im Endeffekt ist es ja Hilfe, oder? Und ich glaube, dass es ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel den Ehepartner oder die Ehepartnerin pflegt, dann ist das ja quasi ein Schatz, dem was man behüten möchte. Also man will ja alles richtig machen und man informiert sich und man sorgt oder man will dafür sorgen, dass alles gut geht. Und dann aber einzugestehen, dass man Hilfe braucht und dass man das vielleicht gar nicht kann, so wie man das tun möchte, ist vielleicht schwierig einfach auch einzugestehen, oder? Weil man sagt ja immer, ich will für den Partner, für die Partnerin beispielsweise da sein oder für Mutter, Vater da sein. Und in dem Moment müsste man dann sagen, ich kann das nicht und brauche Hilfe.
Ja, also so wie du es framest, das stimmt, das ist auch das, was sie sehen. Es ist massiv schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich Hilfe in Anspruch nehme, in der Rolle des pflegenden Angehörigen, ist es selten präventiv, auch wenn wir immer sagen, wir wollen Familien frühzeitig erreichen. Es ist eher 5 bis 20 nach 12. und ich glaube, da kommt einiges zusammen. Einerseits das Thema Pflege ist weiterhin ein Scham- und Tabuthema in der Gesellschaft. Das heißt, wir reden nicht gern drüber. Es wird lang einfach auch in den Familien, ist, also wenn ich an unsere Familie denke, der unbenannte Elefant, der konstant im Raum steht, aber man spricht den halt nicht an, weil es wird wieder vergehen, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, demenzielle Erkrankungen zum Beispiel denke. Das heißt, es ist schon mal in der Familie und dann, wenn man die Nachbarn denkt, in kleine Gemeinden, da kann ich mich erinnern, wir haben am Anfang in dem Forschungsprojekt zum Beispiel Fokusgruppen gemacht im Sommer 2020 über Österreich hinweg. Und ich kann mich erinnern, wir waren in einer, ich glaube, 200 Seelengemeinde im, im Burgenland und haben dort mit Bürgermeister und einigen Vertreterinnen aus der Gemeinde gesprochen. Und da kam mir ganz, dass es ganz klar ist, dass das Caritas-Auto zwei Häuser weiter parken muss, weil man ja nicht will, dass die Nachbarn wissen, dass man Unterstützung braucht von einer Pflegeorganisation, und wo aber das ganze Dorf eigentlich eh Bescheid weiß. Also es ist schon ein Thema, das wir noch gern, obwohl es zum Leben dazugehört und obwohl es eigentlich was Normales sein sollte, gerne wegdrücken und so lange wie möglich auch wahrscheinlich dran festhalten, dass wir es uns nicht eingestehen wollen, dass jetzt vielleicht vielleicht die Familie anders wird oder sich die Situation, die davor vielleicht gut war, vielleicht zum Schlechteren ändert. Und wenn ich dann in der Rolle des Angehörigen bin, der pflegt, der betreut, der sich sorgt, dann habe ich immer eine Person, der schlechter geht als mir. Das heißt, der Fokus liegt nicht auf mir, obwohl es mir gut gehen muss, damit ich die andere Person gut versorgen muss, werde ich trotzdem den Fokus eher auf meinem Vater, meiner Mutter, meinem Partner haben und mir erst Hilfe suchen, wenn ich merke, okay, jetzt geht gar nichts mehr, so auf die Art. Und das ist sicher auch ein gesellschaftliches Umdenken auch notwendig. Natürlich sind wir jetzt eingetaucht, bin ich eingetaucht mit alles klar jetzt ganz stark in diese Blase sozusagen. Ich habe so das Gefühl, dass mehr darüber geredet wird, einfach auch, weil der Druck im Gesundheits- und Pflegesystem größer wird und man das auch in den Medien einfach stärker wahrnimmt. Also ist das vielleicht eine Chance, da auch in den Familien ein bisschen zum Umdenken zu animieren und dem Thema das Schamgefühl stärker zu nehmen. Es gibt dann oft den Vergleich, gerade wenn noch Erwerbstätigkeit ein Thema ist, wenn ich die Rolle einnehme, ist das Vereinbarkeitsthema genauso da wie in der Kinderbetreuung. Nur dass wir da halt auch sehen, dass bei der Kinderbetreuung ist es auch schwer, die Vereinbarkeit, aber das Thema ist positiver besetzt, weil ich rede über meine Kinder und die werden immer größer und ich habe viele Erfolgsgeschichten und am Lebensende dreht sich das um. Da bin ich auch in einer Betreuungssituation, nur dass die Themen nicht positiver, sondern potenziell negativer werden und ich die Rolle oft verliere, wenn mein Angehöriger stirbt. Und damit ist es halt schwieriger, einfach darüber zu reden, es abzuschätzen, wie lange diese Rolle dauert. Und da sollte man eigentlich, wenn man so denkt, früher Hilfe in Anspruch nehmen. Aber aufgrund des Themas ist es wahrscheinlich viel schwieriger, das dann auch wirklich umzusetzen und zu tun.
Ist es ein Tabuthema, weil man Angst davor hat, dass die Menschen im Außen denken, man schafft das nicht alleine? Ist es deswegen ein Tabuthema oder ist es, also ich sehe da jetzt zwei Welten, ist es vielleicht eher, dass man gedacht hat, man führt ein gutes Leben und dann bricht das perfekte Leben, was man sich vielleicht aufgebaut hat, perfekt unter Anführungsstrichen, das ist ja sehr individuell, bricht dann zusammen, weil ein Krankheitsfall eintritt. Diese zwei Welten sehe ich jetzt, warum das eventuell ein Tabuthema sein könnte.
Es ist möglicherweise eine Mischung aus beiden. Weil, also das ist, glaube ich, nicht das, also das, ich glaube, das haben wir einfach öfters auch schon gehört im Umgang mit dem Thema, dass man sich das anders vorgestellt hat, alt zu werden. dass man das eigentlich ganz anders geplant hätte und dass man sich diese Rolle auch ganz, also wenn man sie einnehmen muss, weil man sie vielleicht schon von früher gekannt hat, von den eigenen Eltern oder Schwiegereltern, dass man sich das nicht, das hätte man sich nicht so vorstellen können. Oder das habe ich mir nicht so gedacht, das ist so ein geflügelter Satz in dem Ganzen. Das sind sicher diese Ängste und hat aber so meine Vermutung zumindest auch, was mit einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung in den Familien zu tun, die vielleicht auch noch nicht so stark in unseren Systemen umgesetzt ist, weil wenn man sich die unter Anführungszeichen jetzt klassische Rolle einer Frau anschaut, die die Kinder großgezogen hat, da vielleicht Teilzeit arbeiten war und dann aus der Teilzeit vielleicht gar nicht mehr zurückgekommen ist, weil dann die Betreuung und Pflege von Angehörigen gestartet hat und sie dann sehr viele Angehörige oder Familienmitglieder einfach gepflegt und betreut hat, wenn sie überhaupt in der Erwerbstätigkeit war, dann hat sich das heute einfach, muss man sagen, auch zum Glück geändert, dass Frauen selbst arbeiten, erwerbstätig sind, das auch wollen und dass aber die Pflege und Betreuung viel einfach auch in den Familien stattfindet und das ist einfach ein Spannungsfeld, das nicht so leicht aufzulösen ist und wo man dann fragen kann, welche Betreuungsmöglichkeiten bräuchte es denn überhaupt, um Angehörige vielleicht, das ist jetzt vielleicht eine sehr weite Analogie, aber um Angehörige vielleicht während ich arbeiten gehe, auch gut betreut zu wissen, ähnlich wie Kinder. Also ich weiß, dass manche Unternehmen spielen mit dem Gedanken zu sagen, so um die Erwerbstätigkeit unserer weiblichen Belegschaft aufrechtzuerhalten, wie könnten wir denn da Betreuungsstrukturen anbieten, damit die in dieser Zeit, die sie für uns tätig sind, auch wissen, dass ihre pflegebedürftigen Angehörigen gut versorgt sind. Also ich kenne da jetzt noch keine, also persönlich kenne ich noch keine Beispiele dafür, aber ich weiß, dass diese Gedanken so manchen Arbeitgeber bewegen, weil wir einfach sehen, dass wir uns alle brauchen in den Jobs, die wir machen, und aber eben trotzdem unsere Familie auch gut versorgt wissen wollen. Und das betrifft dann Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, Selbstständige wie Unselbstständige, Männer wie Frauen und damit letztlich eh uns alle.
Welchen Platz nimmt Alles klarer für pflegende Angehörige oder auch Pflegebedürftige im Leben ein? Oder welche Bedeutung hat auch Alles klarer für die Menschen mittlerweile? Jetzt über die letzten Jahre, ich glaube, ihr habt ja 2022 die App gelauncht, oder? Also jetzt gut vier Jahre.
Ja. Wir sehen, dass immer mehr Menschen in Alles klarer reinfinden und Alles klarer auch nutzen. Und dass das, was am Anfang Einzelberatungen waren, dass dann mittlerweile 30% Folgeberatungen sind. Das heißt, die zurückkommen und mit neuen Fragestellungen kommen. Das Ziel ist ja, dass ich mal reinkomme und alles deponiere, was mich gerade bewegt, wo ich gerade Unterstützung brauche, dann begleitet werde, um die Themen und die Fragestellungen so abzuarbeiten und es ist letztlich ein Abarbeiten, bis die Situation wieder stabil ist, bis ich wieder gut meine Rolle ausfüllen kann, dann die Beratung zu schließen, die Beratung und Begleitung zu schließen. Das ist im Schnitt ein bisschen was über 2 Monate, dass das Ratsuchen da begleitet werden. Und dann kann ich wieder eröffnen, wann immer was passiert, wann immer ich wieder Bedarf habe und wieder neue Unterstützung bekommen. Und das war natürlich am Anfang, waren die Leute dann gut aufgestellt. Und jetzt sehen wir, dass die eben 30% der User nach einem Jahr das nächste Mal was haben, wo sie zurückkommen. Manche früher, manche sind schon länger Nutzer und kommen jetzt erst wieder. Und das heißt, wenn ich so interpretieren würde, ist, dass ich Alles klarer so ein bisschen als Fallback habe, wenn ich Unsicherheiten habe. Ich habe es auf meinem Handy dabei. Ich kann es ungesehen, wann immer, ungesehen von anderen, wann immer ich den Bedarf verspüre, kann ich über mein Handy eine Beratung anfragen und die dann orts- und zeitunabhängig auch bekommen und da Unterstützung finden von Pflegekräften, von Psychologinnen, was gerade quasi ansteht sozusagen.
Wie schnell bekommt man da eine Antwort?
Also Montag bis Freitag normal in wenigen Minuten. Also ich würde mal von einer halben Stunde ausgehen, um auf der Safe Side zu sein. Aber wir schauen immer, dass wir so gut wie möglich eine Beraterin mit dir verbinden, die oder der im gleichen Bundesland ist, damit, wenn du regionale Fragen hast, damit die auch gut abgefangen sind und die im Idealfall gerade eben Dienst hat. Und das heißt, du dann innerhalb von kürzester Zeit eine professionelle Kraft an deiner Seite hast, wo du mal reinschreiben kannst. Also da öffnet sich ein datensicherer Messenger in der Alles-Klarer-App. Und Hauptkommunikationskanal ist asynchroner Chat. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht zur gleichen Zeit online sein wie die Beraterin. Und du startest auf jeden Fall in der Schrift. Die Beratung endet auch auf jeden Fall in der Schrift. 90% bleiben auch in der Schrift, weil wir sehen, Beziehungsaufbau ist auch in der Schrift extrem gut möglich. Und es ist einfach eben zeitlich unabhängig, wenn ich erwerbstätig bin, Kinder habe und Sorgen um die Eltern mache, dann habe ich vielleicht erst um 10 am Abend Zeit reinzuschreiben oder liege mit einer Frage wach in der Nacht. Also ich mache das immer dann zeitlich sehr flexibel in meinen Alltag integriert und der Beraterin antwortet, wann auch immer er oder sie Dienst wieder hat. Und wenn mir die Schrift zu eng wird, es gibt auch Ratsuchende, die unbedingt telefonieren wollen, es ist auch möglich, dann kann man datensicher über die Alles-Klare-App auch telefonieren, wobei da die Beraterinnen im Nachhinein wieder eine Zusammenfassung in die Schrift bringen, damit ich meine Zettel, die ich vielleicht mitschreibe, die ich dann irgendwo verlege, nicht mehr lesen kann, dass das alles wegfällt, sondern dass ich wirklich die Zusammenfassung habe mit allen Links, mit allen weiterführenden Informationen und den richtigen Stellen, die ich vielleicht brauche. Und dann noch jemanden habe an meiner Seite, der vielleicht nach dem Telefonat oder nach dieser Chatnachricht nach einer Woche wieder nachfragt, ob denn das funktioniert hat, ob ich was ausprobiert habe. Also mir hilft so ein bisschen dran zu bleiben und mir auch hilft, wenn das nicht die richtigen Handlungsempfehlungen waren, vielleicht nicht die richtige Richtung, irgendwas nicht funktioniert hat, andere Möglichkeiten zu finden.
Ich kann mir vorstellen, dass das Schwierigste ist, Vertrauen aufzubauen, oder? Kann das sein? Also, dass die Angehörigen dann auch bereit sind, Informationen zu teilen, was aber auch irgendwie zugleich ein wenig komisch ist, weil in Google gibt man sehr bereitwillig ein, zu einem gewissen Teil. aber liege ich da richtig mit meiner These und Vermutung?
Nicht ganz. Also okay. Wir waren uns nicht sicher am Anfang, wie das sein wird. Das ist von vielen Seiten. Wir haben es ja ganz eng mit Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Roten Kreuz und Volkshilfe aufgebaut. Und die kommen aus dem Pflegesektor. Das heißt, die wissen, worum es geht. Und da war immer so das Ding, so das wird nicht funktionieren. Also dieses Vertrauen, diese Beziehung. Und wir merken aber, dass es so von Beginn an. Das hat möglicherweise unterschiedliche Gründe. Wenn ich in den Beratungsraum gehe als Ratsuchende, weiß ich, mit wem ich verbunden bin. Ich bekomme, bevor ich eintrete, ein Profil von meinem Berater oder Beraterin. Ich weiß, wie schaut der aus. Ich kenne den Namen. Ich kenne die Profession. Ich habe so eine kurze Selbstbeschreibung. Also ich kriege so ein bisschen ein Gefühl, wer ist mir da gegenüber. Das haben die Beraterinnen ehrlicherweise nicht. Dann ist die Verzweiflung in den Familien und der Bedarf eben aufgrund der Tatsache, dass die wenigsten sich frühzeitig präventiv Unterstützung suchen, sondern wirklich in dem Moment, wo es nicht mehr geht, ist so groß, dass sie, glaube ich, dankbar sind, dass da jemand ist, der sich dem Problem annimmt, der Herausforderungen annimmt und da unterstützt, dass dieses Vertrauen ganz schnell da ist und man ganz schnell sich dann quasi auch an diese Person klammert und sagt, hilf mir weiter. Ich habe das selbst mal probiert und habe es spannend gefunden, dass vieles, was wir aus der Theorie kennen, dieses Journaling, dieses von der Seele schreiben, dadurch strukturieren, dadurch einmal Entlastung finden, die erste Reaktion des Beraters, der sagt so, puh, ja, ist ein bisschen komplexer, macht da keinen Stress, ich muss ein bisschen recherchieren, ich melde mich morgen auf jeden Fall, dass selbst das schon mal erleichternd ist, weil nicht ich muss mich mit der KI herumschlagen und schauen aus diesem Katalog an Antworten, der dann kommt, mir dann wieder die richtige raussuchen oder richtig googeln, ohne zu wissen, was jetzt wirklich ist, irgendwo anzurufen, niemand hebt ab, ein E-Mail zu schreiben, wo ich keine Antwort kriege, sondern da ist jemand, der kennt sich aus, der denkt sich das durch, der recherchiert für mich, der ruft für mich vielleicht einmal an und beim Gemeindeamt, wo ich vielleicht noch nicht anrufen würde, weil das Schamgefühl halt noch da ist und ich noch nicht drüber rede. Und der sucht mir die Sachen zusammen, die ich brauche und meldet sich verlässlich. Und diese Verlässlichkeit ist den Beraterinnen noch wichtig, wann auch immer sie es halt angegeben haben, und hilft mir da weiter und unterstützt mich in dieser Rolle einfach auch weiter. Ja, also ist ganz schnell da, dieses Vertrauen. Und ganz eng.
Wie entwickelt sich alles klarer weiter?
Alles klarer entwickelt sich auf unterschiedlichen Ebenen weiter. Also einerseits auf der App. Das heißt, wir haben angefangen 2021, 2022 eine App zu bauen, weil wir gesehen haben, dass datenschutzrechtlich keine Applikation, die da war, unseren Datenschutzansprüchen gerecht war, weil es um Gesundheitsdaten von Dritten geht. Das heißt, das Ziel für 2022 war, einen Beratungsraum datensicher zu öffnen und schließen und zu schließen. Das haben wir damals geschafft. Seitdem entwickeln wir diese Online-Beratungsinfrastruktur kontinuierlich weiter. Wir sind jetzt gerade dran, für Kinder und Jugendliche zu öffnen, zumindest mal ab 14, weil wir wissen, dass statistisch gesehen in jeder Schulklasse ein Kind sitzt, das Pflegeverantwortung innerhalb von der Familie übernimmt, oft für die Eltern, die aufgrund von chronischen körperlichen, psychischen, aber auch Suchterkrankungen ausfallen und da Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren einfach diese Rolle übernehmen. Und bei einem Kind pro Klasse ist das schon massiv. Und wir wissen auch, dass sich vielleicht der ein oder andere User im Geburtsdatum vertippt haben. Das heißt, da wollen wir unterstützen, dass die auch rechtlich korrekt in die App benutzen können und da in den nächsten Monaten ab 14 mal aufmachen. Das ist so eine Entwicklung innerhalb der App. Wir reden von anderen Sprachen, also Beratung findet aktuell hauptsächlich auf Deutsch statt, aber wir wissen, die Beraterinnen sprechen bis zu 6 Sprachen. Und da einfach der Beratungsraum, der einfach, der sehr agnostisch, in welcher Sprache ich mich unterhalte, das auch nochmal besser zu unterstützen, dass ich da vielleicht, wenn eine Muttersprachlerin in meiner Muttersprache da ist, also wenn ich Ukrainisch zum Beispiel spreche, dass ich verbunden werde mit der Beraterin, die Ukrainisch spricht. Das ist auch so eine Weiterentwicklung, in die wir da auf der technischen Ebene gehen. Und auf der Ebene der Beratungsleistung oder des Ausbaus von Alles Klar als Plattform haben wir in den letzten Jahren sehr viel weitere Puzzlestücke dazugefügt. Also da ist eine Online-Konferenz entstanden, die einmal im Jahr Ende Jänner immer stattfindet, offen und kostenlos für alle ist, wo auch Betroffene sich involvieren und auf Augenhöhe mit Politikern, Pflegeorganisationen, Expertinnen diskutieren, was super spannend ist. Es ist ein Online-Magazin entstanden, das regelmäßig rauskommt und wo die Beraterinnen Artikel verfassen und wir da einfach auch nochmal zeigen, wie wertvoll die Pflege ist und wie viel Wissen die haben. Und bei all der negativen Berichterstattung, die auf das ist das so ein bisschen im Kleinen das Ziel, zu zeigen, nein, das ist einfach extrem wertvoll, diese Erfahrung, die da ist und das Wissen. Es ist ein Side-Project sozusagen im letzten eineinhalb Jahren entstanden, ein Leitfaden zur Vorsorge vor Naturkatastrophen für pflegende Angehörige, der vor ein paar Wochen in der zweiten Auflage rausgekommen ist, wieder mit vielen Partnern und mittlerweile in 8 weitere Sprachen übersetzt ist. Also das ist auch so als Weiterentwicklung entstanden. Und wenn man sich das große Ziel anschaut, eben, ich habe es vorher schon genannt, dass das Ziel ist, dass alle Menschen in Österreich kostenlosen Zugang dazu bekommen, ist natürlich die Arbeit mit den Pflegeorganisationen, die dahinter stehen und von denen auch die Beraterinnen kommen. Da ist ja niemand bei uns angestellt. Die kommen ja von einer Caritas, die kommen von der Sozialdienste Burgenland, die kommen von, ich könnte jetzt wieder alle aufzählen, von einem Hilfswerk, von einer Diakonie und so weiter. Da entsteht einfach viel und da kommen wir auch Schritt für Schritt weiter, auch in dem Sinn, dass uns eben das Sozialministerium in den österreichweiten Teilen jetzt schon seit 2022 unterstützt und da schaut, dass wir eine Infrastruktur schaffen, einen Betrieb schaffen, eine App schaffen, eine Weiterbildung schaffen, eine Qualitätssicherung schaffen für alles klar, die österreichweit funktioniert. Und dann die Beratung selber ist ja letztlich Ländersache, wenn man sich's anschaut, weil Pflege einfach Ländersache ist. Das sind wir einfach bei unserem föderalen System und da freut es uns massiv, dass das Land Burgenland, das Land Niederösterreich und Land Vorarlberg da in Kooperation mit uns gegangen sind und wir da einfach bereits aufmachen dürfen und lernen dürfen, wie erreicht man denn eine Zielgruppe, die sich nicht als solche identifiziert. Wie kommen wir denn in die Familien rein, die 5 nach 12 Unterstützung suchen und da experimentieren wir jetzt seit letztem Jahr mit Social Media Kampagnen etc., um zu schauen, wie kommen wir an die, die Unterstützung brauchen können und die da auch eben Online-Beratung, Online-Begleitung brauchen können. Und andere können alles klarer über ihren Arbeitgeber nutzen. Das heißt, wir sind da auch mit über 40 Arbeitgebern österreichweit in Kontakt und Kooperation. Die nutzen alles klarer als Employee Assistance Programm, wenn man so möchte, mit dem Fokus Pflege und Betreuung. Und auch da melden sich immer mehr, weil das Thema der Vereinbarkeit, das wir vorher auch schon angesprochen haben, wird einfach in den Betrieben auch immer größer. Und auch da ist immer dieses Bewusstsein, dass man da eigentlich was machen muss, gerade in Zeiten, wo jetzt immer mehr Menschen in Pension gehen. Das heißt, die Zahl der pflegebedürftigen Personen steigen wird und damit der Druck auf die Familie noch größer werden wird, weil unser System nicht aliquot, wie die Anzahl der Pflegebedürftigen wachsen wird, können auch. Dann sind die Arbeitgeber, das Bewusstsein steigt auch. Das heißt, da freut es uns auch, dass von der Seite auch die Unterstützung kommt und wir damit mit alles klarer letztlich das, was seit 2021 auf unseren Slides steht, auf unseren Pitch-Decks steht sozusagen, also eine gesamtgesellschaftliche Kooperation, schrittweise aufbauen und eben der Pflegesektor und die öffentliche Hand die Pflege, also Pflege- und Entlastungsberatung quasi da reinkommen mit dem Wissen, mit der Expertise, eben jetzt schon teilweise mit monetärer Unterstützung und oder dem direkten Einbringen der eigenen Beraterin aus dem Case Management und auf der anderen Seite auch das System, Multiplikatoren im System, aber eben auch Arbeitgeber aus der Privatwirtschaft, aus dem Non-Profit-Bereich, aus dem Bildungsbereich. Es kommen gerade viele Unis und FHs auch rein, die das bei ihrer Belegschaft und teilweise auch ihren Studierenden wahrnehmen, dass die diese Rolle einnehmen. Die da auf der Seite bei der Distribution oder bei der Kommunikation, beim Erreichen der Zielgruppe einfach helfen. Das ist extrem schön zu sehen und freut uns und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und wir es tatsächlich schaffen, dass wir da im Sinne unserer Familien ein Angebot schaffen können, wo wir Digitalisierung letztlich unter Anführungszeichen nur nutzen, und bestehendes Wissen, bestehende Netzwerke und bestehende Erfahrungen neu zu verbinden und die das Wissen haben, weil sie es professionell gelernt haben und täglich machen und üben, mit denen zu verbinden, die es in den Familien einfach so teilweise nebenbei übernehmen und da einfach diese Unterstützung brauchen.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Nicole. Und was mich interessieren würde, Mann, weißt du bei dir selbst, dass es an der Zeit ist, dir Hilfe zu holen?
Das ist eine schwere Frage, weil das ist, wahrscheinlich weiß ich es, bevor ich es tue. Also ich glaube, das ist dieses, dass es schwer ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, glaube ich, kennen viele. und persönlich merke ich es, wenn meine Geduld dünner wird. Also ich bin so schon jetzt nicht der geduldigste Mensch, aber in Zeiten, wenn die Anspannung größer wird und Dinge, merke ich, dass meine Geduld immer weniger wird. Und das ist ein Zeichen, dass man da vielleicht irgendwo mal gegensteuern sollte oder Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Und ich merke es auch ehrlicherweise bei meinem Team, wenn die dann teilweise kommen und sagen so, komm, setzen wir uns kurz hin und überlegen mal, was kann ich dir abnehmen, weil du strauchelst gerade. Das merken wir. Und das hilft, dass dann tatsächlich mein Team kommt und sagt, komm, wir setzen uns hin und schauen, wie wir dir helfen können. Weil sie wissen, dass ich nicht alleine kommen werde.
Du hast ja vorhin auch Prävention angesprochen. Was möchtest du mit 100 Jahren noch können? Und was tust du auch dafür?
ich würde mit 100 Jahren extrem gern noch wandern können.
Ah, schön.
Draußen in der Natur sein. Ja, das wär großartig. Deswegen mache ich aktuell Physio, weil ich gerade mit den Knien ein bisschen struggle. Und ein bisschen Krafttraining. Und wahrscheinlich, wenn du sagst 100 Jahre, das ist dann doch noch ein Zeitall. Und ist der Reminder dafür, dass ich das wahrscheinlich noch öfters machen sollte oder dem mehr Zeit widmen sollte in meinem Alltag.
Ein schöner Reminder eigentlich, oder?
Ja, voll. Knapp vorm Wochenende, großartig. Kommt zur richtigen Zeit, danke.
Und eine Frage habe ich noch. Es ist immer dieselbe Frage zum Abschluss. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte sagen, dass ich glaube, dass es wichtig, oder ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir im Bereich von pflegenden Angehörigen alle hinschauen. Und dass wir alle Verständnis aufbringen und Empathie aufbringen für die Personen, die diese Rolle einnehmen und da unterstützen, auch wenn die Personen sich vielleicht selbst nicht diese Hilfe holen können und da proaktiv zugehen. Und das kann in den Familien sein oder wird in vielen Fällen in den Familien sein, aber auch im Umfeld, gerade wenn es, ich habe die Young Carers, die Kinder und Jugendlichen schon angesprochen, da ist es eine Selbstverständlichkeit, die wachsen mit dieser in dieser Rolle auf, die kennen keine andere Realität, die werden sich diese Hilfe nicht holen. Für Familien ist es wahnsinnig schwer, sich einzugestehen, dass sie von diesen Kindern vielleicht auch zu einem gewissen Grad abhängig sind, dass die diese Rolle, die so belastend und überlastend ist, übernehmen. Und da braucht es uns alle, die hinschauen, die den Schritt auf die Person, egal in welchem Alter sie ist, zugehen und Hilfe anbieten oder vielleicht einfach auch nur mal zuhören und gemeinsam die Belastung tragen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, den jeder leisten kann. Und ich glaube, dass sich das auch jeder zu Herzen nehmen sollte, weil ich glaube, in diesem Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid, wie man so schon sagt, da steckt dann schon ein Fünkchen Wahrheit drinnen oder ein Kern der Wahrheit drinnen. Und eben, also wie du gesagt hast, auch glaube, vorher einfach bei sich schauen, dass es sich selbst gut geht, und dann kann man auch schauen, dass es anderen gut geht. Und ich denke, dass man so schon mit sehr viel Zuversicht in die Zukunft gehen kann, oder?
Ich glaube auch.
Schön.
Ja, danke.
Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Danke, Nicole.
Ich danke auch.